Hallo Laura.
Hallo Danny.
Hallo Olli.
Hi Danny.
Hallo zusammen.
Hallo Olli.
Laura, hi.
Hi, ich grüße dich, hallo.
Und für alle, die jetzt sagen, hä, wo bin ich hier, was ist das, wo bin ich gelandet? Wir machen normalerweise den Podcast Minutenweise kein Pardon. Da sprechen wir über den Film von Habe Kerkeling von 1993 in 97 Folgen, also wirklich Minute für Minute. Und deshalb freuen wir uns enorm, dass wir gefragt wurden, ob wir nicht im Rahmen einer Sonderfolge, also die ihr jetzt hört, auch mal über die Dokumentation zu Habe Kerklings 60. Geburtstag sprechen wollen. Und das machen wir jetzt.
Ein Special jagt das andere.
Und hier ist das Intro.
Also ich bin Hans-Peter Kerkeling, 13 Jahre alt.
Hallo Schätzelein.
Er war der Talentierteste, der Beste und das Publikum hat er sofort im Griff gehabt, mit 18 Jahren.
Auf der grünen Wiese.
Ich reagiere auf Hans, ich reagiere auf Peter, ich reagiere auch auf Harpe, nur auf Harpe, da reagiere ich nicht. Ich bin der Harpe T.
Lavina, da hat er wieder richtig was rausgehauen. Ich habe überhaupt nicht mit gerechnet, dass er jetzt ein anderes Intro kommt. Ja, neue Doku. Das ist der Stuhl, das bin nicht ich.
Apropos, Harpe wird 60. Wir fangen auch an zu knarzen.
Ja.
Laura denkt, es wäre der Stuhl, dabei sind es wir selbst.
Aber ich bin noch fit genug, euch darauf hinzuweisen, alle, die das sehen wollen, am 9. Dezember um 20.15 Uhr in ihrem Ersten, da kommt die Doku total normal.
Und ich fühle mich nämlich schon VIP, wir haben es ja schon gesehen. Ne? Wir haben die Doku jetzt sehen dürfen und es ist irgendwie so ganz was Besonderes.
Wir waren ja bei der Filmpremiere. Das war irgendwie eine schöne Stimmung auch, ne? Weil das so, man merkte so richtig, ist so richtig viel Liebe im Raum und es haben so viele Leute so viel gelacht, also ich auch, weil es einfach eine unfassbar gute Doku ist. Und so witzig. Und der Mann ist auch einfach so toll.
Ja, wie du es gesagt
hast. Also wie ich es gesagt habe, oder?
Dem ist auch nichts. Wisst ihr auch, warum die so gut ist?
Warum?
Weil die von André Schäfer und Erik Friedler gemacht worden ist.
Das hast du gut recherchiert.
Und die beiden haben so ziemlich alles an Preisen abgeräumt, was man irgendwie im Fernsehen schon abräumen kann. Civis Medienpreis, Danny, die sind so erfolgreich wie du.
Ich habe auch den Civis Medienpreis.
Bayerischen Filmpreis, Grimme-Preis.
Echt?
Also alles für unterschiedlichste Sachen. Und ich finde, das merkt man auch, weil die einfach gut gemacht ist.
Ja, das finde ich auch.
Schön, ich fand es ganz toll, weil Harpe war ja auch da. Ich finde das immer was Besonderes, wenn man dann weiß, ne, dem es geht, der sitzt auch im Publikum. Und kannte die Szene von, als er 17 war? Habt ihr diese erste Szene? Ich habe Gergi mit 17 Jahren. Ich kannte das nicht.
Wirklich nicht?
Nee, noch nie gesehen.
Ich habe das auch noch nie gesehen.
Ah ja, da kommt mein Alter wieder zur Geltung. Ich kannte es leider schon. Ja.
Echt? Ja. Von damals?
Ja.
Ach in der Doku haben nicht gesagt, wo es war. Das ist aus dieser Talentschuppensee, richtig, wo er, wo er angefangen hat?
Genau.
Ah ja.
Nee, ach so, ja.
War doch erst sein erster Fernsehauftritt.
Ja, ja.
Deshalb ist ja auch ein Film kein Pardon mit dieser Talentsche. Ich glaube, darauf beruht das ja alles.
Und da hatte ja noch niemand eine Ahnung, was der alles mal beruflich machen wird. Deswegen, das ganze Leben ist ein Quiz. Ihr wisst Bescheid. Ich habe eine Frage an euch.
Oh, okay.
Der Habe Kerkeling hat insgesamt mindestens 8 Berufsbezeichnungen, die man ihm zuordnen könnte.
Ja.
Legt doch mal los. Was glaubt ihr, welche Berufe hat ihr schon alle ausgeübt?
Autor, Drehbuchautor,
ja.
Regisseur.
Drehbuchautor war zweimal, müssen wir einen abziehen.
Ja.
Nee, Autor für Bücher und Drehbuch für Filme.
Ja.
Regisseur, Schauspieler.
Moderator.
Sind wir bei 5.
Und Quizmaster? Nee, Quizmaster. Talkshow? Nee. Warte, was ist das? Nicht verraten.
Schauspieler.
Habe ich schon.
Hatten wir schon.
Sketch-Schauspieler. Travestie-Darsteller.
Komiker ist mit dabei.
6,
ja.
Das waren 6.
Ja, es sind aber 8.
Ach so, 8. Ei, was hat er denn noch?
Radiomoderator.
Ja, Sprecher.
Sprecher? Synchronsprecher.
Hörbuch und Synchronsprecher, aber eins habt ihr vergessen.
Er selbst. Sänger.
Sänger.
Ach ja, Musik. Sänger.
Aber ja.
Ja, das ist immer ein bisschen raus.
Stimmt. Wahnsinn, oder?
Wahnsinn. Und nichts gelernt.
Und das seit 43 Jahren. Auch mit Unterbrechungen oder immer mal weg oder wieder da. Da bin ich. Ich bin wieder da. Ich war nie weg. 43 Jahre ist schon sensationell.
Das meinst du, ist dein nächstes Buch, Ich war nie weg.
Ich war nie weg.
Aber das fand ich an der Doku auch ganz gut, weil du wirst eigentlich in diesen 90 Minuten ja einmal durch dieses Leben geschossen.
Ja.
Aber gleichzeitig ist es auch sehr still, eine ruhige Reportage. Ich war so zwischen Emotionen so, ich wusste gar nicht. Als einerseits rennt das so diese 40 Jahre Berufskarriere vorbei und gleichzeitig sind aber so schöne, stille und traurige Momente auch dabei, fand ich irgendwie.
Ich war auch so richtig ergriffen bei der Doku zwischendurch. Wirklich so,
warum ist das denn so?
Ja, weil der Harpe so ist.
Ja, mir ging das auch so. Ich hatte, also wir müssen ja dazu sagen, da sitzen ja auch viele andere bekannte Leute, die über Harpe reden.
Ja.
Tolle Leute auch, ne? Tané zum Beispiel, Günther Jauch, Campino, Otto und lassen so ein paar Insider raus, Rosa von Braunheim. Aber ich hatte zwischendurch auch Tränen in den Augen und ich habe mich im Nachhinein gefragt, warum. Also ich meine, ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber ich bin nicht der Einzige, der im Film fast weint, warum?
Hast du dir darüber Gedanken gemacht oder fragst
du? Ja, warum warst du denn so gerührt?
Weiß ich nicht, also weil das so eine gute Mischung aus, also man muss ja wirklich so richtig von Herzen aus lachen. Am besten ist, wenn er die... der die Produzentin nachmacht.
Von Radio Bremen.
Von Radio Bremen. Das ist halt so geil geschnitten auch. Man hört sie, dann macht er sie
nach. Du darfst es nicht spoilern, für alle, die die Doku noch nicht gesehen haben. Das, das trägt sich auch durch die ganze Doku. Er macht ihr permanent Dialekte nach.
Ja, ja.
Ne? So,
ja,
und, ja. Das, was ja eh sein großes Genre ist. Und als er dann seine alte Produzent war, man muss es, also
wie die es gesagt hat.
Ich will es nicht spoilern, es ist aber sehr, sehr,
es ist
das ganze Kino hat gelacht.
Ja, das haben wirklich gebrüllt vor Lachen. Und ich finde das ja sowieso so krass, ja, was der alles für Schicksalsschläge erlebt hat. Mit seiner Mutter, mit seinem Freund damals, der an AIDS gestorben ist. So, und der hat über sich durch so Sachen, und dann ging es ihm selber auch körperlich nicht so gut, wird in der Doku ja auch erzählt mit der Galle und sowas alles. Und anstatt, dass der irgendwie den Kopf in den Sand steckt, fängt er an und sagt, ja, dann gehe ich jetzt mal den Jakobsweg. So, und glaube ich, weil das den Harpe so widerspiegelt, wie er im Leben ist, so ist die Doku auch.
Aber so ist, glaube ich, das aber die Karriere so. Ich habe mir mal gefragt, warum ist er so eine Institution geworden?
Ja.
Warum ist er so ein Vorbild oder Idol, ja. Star? Und wir hatten das ja im Kino. Harpe Kerkeling war bei uns, wer das nicht weiß, so eine Folge zu Gast. Und wir haben ihn ausgequetscht über Kein Pardon. Und er ist ja wirklich der entspannteste, netteste, unkomplizierteste Mensch der Welt. Er sagt, ich komme, und dann war er einfach da. Und danach haben wir zusammen alle den Film geguckt. Er wollte keinen Sitzplatz reserviert, hat im Kino ja bei der Filmpremiere auch nicht. Er saß einfach zwischen den Leuten.
Hatte überall Popcorn.
Und das finde ich so toll. Und deshalb, wo du gerade über die AIDS-Zeit gesprochen hast, er spricht ja in der Doku noch sehr viel darüber, ja, aus seinem Freund. Das habe ich vorher auch nie so gehört. Das kenne ich jetzt erst durch die Doku. Also lohnt sich deshalb schon zu gucken, weil das wieder nach diesem Jakobsweg und dieser, also nochmal so eine persönliche Geschichte ist, die zeigt, was für ein größer Künstler mit Humor ist. Weißt du, ich meine, also der Humor zum Beispiel von Horst Schlemmer, finde ich, geht ja nur, wenn man Harpe Kerkeling kennt, damit man weiß, dass der Kontrast ist. Oder damals Uschi Blum, diese Travestienummer und so. Das war natürlich nach dem Outing so erst dann möglich, damit, oder es gibt diese sensationelle Nummer, die vorkommt mit, wo er in Café Court wird, genau so. Und das geht natürlich nur mit der Geschichte, die Harpe Kerkeling hat, weil dann die Figur mit zu ihm gehört und er quasi, ne, persifliert, weil er es darf. So,
ja.
Ne?
Ich habe ja noch eine andere These. Ich glaube, dass ich zum Beispiel so traurig war, weil er eigentlich so gut wie nicht mehr da ist. Und man rauscht irgendwie so durch diesen Film und erfährt nochmal ein paar private Sachen und es gibt viele schöne Rückblicke, an die man sich super gerne erinnert. Und dann sitzen da ja auch so berühmte und auch tolle Persönlichkeiten. Also da haben sie ja nicht irgendwen gefragt, sondern wirklich tolle Leute. Und alle reden irgendwie ausnahmslos gut über den. Gut, wird jetzt auch keinen Sinn machen, eine Doku zu machen, wo man einen nur runterzieht. Aber dann ist irgendwie so klar, er sagt so, ja, es war gar nicht so leicht aufzuhören. Ich vermisse es aber auch nicht. Aber irgendwie merken doch alle, besonders zum Ende des Films, es wird jetzt nicht noch mal 40, 50 Jahre Harpe Kerkeling geben. Und ich glaube,
meinst
das
deswegen
ist,
war man
ja,
so?
Also die Tané ist ja schon auch eine, die da irgendwie sehr ergriffen ist. Und da hat es mich auch richtig weggeschossen, weil ich auch denke, man fühlt sich dieser Figur oder diesem Menschen irgendwie so verbunden, weil der schon immer da war. Und jetzt wird er halt älter und alles ist wunderbar. Aber man merkt auch, es ist endlich.
Ganz ehrlich, wie oft haben wir uns Kein Pardon angeguckt? Die Filme sind ja da. Die Kultfilme und man guckt sich das immer an. Und ich finde, wenn es am schönsten ist, soll man das so ein bisschen mehr. Stell mal vor, der hätte die ganze Zeit weitergemacht und weitergemacht. Ich meine, klar, dann wäre die Doku erst in 10 oder 20 Jahren, aber dann wäre man es vielleicht auch so satt. Und ich finde, er hat so perfekt den perfekten Zeitpunkt gewählt. Da ziehe ich mich jetzt zurück, jetzt mache ich das mit den Büchern noch ein bisschen.
Also ich erwarte vom WDR und dem Ersten, dass es eine Doku zum 70. gibt.
Ja gut, dass du da und zum 18. und zum 90. da brauchen wir nicht drüber diskutieren.
Aber ich weiß, was Olli meint. Tané hat ja auch, ne, sie ist ja sehr ergriffen da in dieser, das fand ich auch, und wie wir alle, weil ich glaube, dass Tané so geht wie uns, die wir mit Harpe Kerkeling groß geworden sind, das einfach eine emotionale Geschichte ist.
Aber es fühlt sich doch gar nicht so nach Abschied an. Habt ihr das
Gefühl? Nein, gar nicht wegen Abschied, sondern man guckt das so und denkt sich, ach guck mal, das hat mich so begleitet.
Ach guck mal, so alt bin ich schon.
Und die Geschichte, und das meine ich eben, weil der Harpe ja ganz offen erzählt in dieser Doku, und diese ganzen Geschichten, der Tod seiner Mutter, der Oma, die Familiengeschichte aufarbeiten etc. Und dass er nicht weiß, mit seiner Oma eigentlich, wer so quasi sein Großvater ist, da können wir gleich noch drüber reden, spektakulär. Das ist alles passiert, während wir ihn erlebt haben. So, und
ach so,
jetzt,
ja.
Du hast den lustigen Harpe Kerkeling, den Entertainer, wie als Kinder, Jugendliche die Sketche auf dem Schulhof nachgesprochen haben, es gefreut. Und jetzt kommen diese Geschichten als Bau dazu. Und das macht das aber größer, weil auf einmal wir ihn auch so noch als Vorbild
mehr
haben können. Weißt du, also
ja,
du kannst ihn noch mehr bewundern als vorher, weil es einfach, ja, diese Offenheit in der Doku spektakulär gut ist, finde ich.
Ja, ja, und du hast das Gefühl, du bist ihm jetzt noch näher dadurch. Du kennst ihn noch ein Stück besser.
Habt ihr denn eine Lieblingsszene?
In der Doku, also das, wie eben schon gesagt, mit der Produzentin, wo er sie nachmacht, das ist einfach, das ist so gut. Und ich finde die ganze Geschichte um diese Königin Beatrice-Sache, dass sie die Produzentin unten im Fußraum lag und die ganze Geschichte um diese Sache finde ich einfach großartig
witzig. Das habe ich zuerst gar nicht verstanden.
Wieso?
Ja, weil sie ist ja auch seine Entdeckerin, also so wird sie zumindest auch irgendwie im Internet beschrieben, dass sie ihn mitentdeckt hat, dass die mit hinten im Auto
unten, die saßen, lag unten zu
genau.
seinen Füßen.
Ja, ja. Und dann hochkommen wollte, er gesagt hat, nein, lecker Mittagessen, bleib unten. Und
ja, das war nicht ganz total lustig.
Ja, aber stell dir mal vor, du denkst, du kommst nur bis vorne und dann ist gut. Und auf einmal geht dieser Schlagbaum
bleib unten.
Und die fahren da rein.
Das fand ich schön, dass sich die Doku da Zeit genommen hat, weil diese Geschichte kennt man in Ausschnitten schon. Aber ich finde, er hat da sehr viel Zeit nochmal sich genommen, die Doku, und habe das nochmal im Detail zu erklären. Und das fand ich richtig schön nochmal, wenn man nochmal was Neues erfahren hat, was man nicht schon wusste, obwohl man die Szene
ja
im Kopf mitspielen
kann. Ja, und so behind the scenes quasi, wie das da, wie die Luft gebrannt hat im Auto. Das finde ich total gut, dass man das nochmal erfahren.
Und hast du eine Lieblingsszene?
Zwei, ich kann mich nicht entscheiden, welche. Erstens, ich finde, was ich auch im Intro gerade gespielt habe mit HP, ich höre mich auf HP, weil das ja mich persönlich betrifft mit meinem Dialekt so lustig. Und er mich damit ja noch geärgert hat im Kino, im Cine.
Nein, er hat gesagt, bei dir ist es nicht so schlimm, hat er gesagt.
Und die zweite Lieblingsszene, aber wirklich die eigentlich eine ganz nebenbei Szene, die eigentlich gar keine Rolle spielt, aber wo sie da auf dem Boot fahren in Amsterdam und er die Frisur gerichtet kriegt und sagt, ich muss ja die Frisur richten. Und du siehst nur in der Hand, er sagt, das ist übrigens mein Mann.
Ja.
So.
Und jetzt habt ihr ihn mal gesehen.
Und das fand ich, obwohl es ja so eine nebensächliche Szene ist, aber ich fand das so toll, weil er war ja auch mit uns im Kino und so, aber er hält es ja ganz raus, ist ja nicht medial präsent, aber dann, es war so liebevoll, weil er offensichtlich ja dabei war und die waren zusammen da und das fand ich ganz rührend. Und deshalb hat mich die Szene so bewegt.
Ah, okay. Deine?
Meine ist tatsächlich, wo er in einem Restaurant sitzt und Getränke bestellt. Und dann kommt die Kellnerin raus und stellt 48 Gläser auf den Tisch, gefühlt. So, also 3 Weingläser, 2 Wasser, eine Cola und noch irgendwie was. Aber und er sagt die ganze Zeit, danke, danke, danke. Und was er dann sagt, will ich nicht verraten. Aber es ist sehr, sehr lustig.
Das ist aber auch so geil. Bei dem zweiten Glas, das wurde hingestellt, beim dritten, der hat so einen Blick, dieser Habe Kerkeling, der sofort, der weiß ich, das triggert sofort mein Zwerchfell und ich muss anfangen loszubrüllen vor Lachen. Dieser Blick, als dann das dritte Glas.
Ich finde, es zeigt aber, die Doku ist schön. Deshalb fand ich schön, dass da auch drin vorkam. Oh.
Das macht Lacher, nichts, Horst.
Ein typischer Lacher von Laura. Oh, so die Stärke von Habe Kerkeling, deshalb ist ja mein großes Vorbild, seitdem ich jugendlich bin, ist dieses Improvisationstalent einfach.
Ja, also, das
und
ich
das
auch
kommt in der Doku sehr gut drüber. Das finde ich schön, dass es auch nicht rausgeschnitten wurde, sondern ganz viele Szenen des Interviews beschäftigen sich damit, dass er sich so rausimprovisiert. Und das finde ich so gelungen, wie in dieser Kaffeeszene oder wo er eben dann der Redakteur sagt, ich muss aufpassen, dass ich Harpe sage, und er dann diesen Monolog hält. Ist einfach, lohnt sich deshalb schon zu gucken. Also wer das mag, finde ich.
Das hat man aber auch bei unserem, also der war ja zu Gast bei uns im Live-Podcast, zu keinem Pardon. Da hat der auch ein Ding nach dem anderen, also du konntest ja nicht aufhören zu lachen, weil der dann, der kann so Situationen so gut wahrnehmen und haut dann einen raus und alle.
Ja, wie du sagst, wenn du bist ja auch Schauspieler, du weißt ja, wie schwierig das ist. Der hat ja so eine körperliche Präsenz, auch in der Doku. Ja. Also der Harpe muss nicht viel machen, um lustig zu sein. Da reichen kleine Bewegungen.
Das ist wirklich verrückt. Ja. Das habe ich auch aufgeschrieben, dass der so ein Impro-Monster ist.
Aber ich muss noch mal kurz mit euch zurück zur Beatrix, weil mir ist das mein ganzes Leben schon aufgefallen und ich weiß nicht, ob es stimmt oder nicht. Aber als er so entdeckt wird und wieder zurückgeht zum Auto und auf dem Weg dahin es sich zurückzieht und wie er selber ja auch erzählt, die ganze Zeit denkt so, oh Gott, ich sag die ganze Zeit einfach nur lecker Mittagessen, damit ich jetzt hier nicht verhaftet oder erschossen werde.
Ach so, ja.
Da hat er noch diesen Kurzaustausch mit dem einen Polizisten und er dreht sich nochmal um und meiner Meinung nach sagt er einmal ganz kurz, hallo Arschloch.
Was?
Und dreht sich dann und geht wieder zum Auto. Und ich, also kennt ihr die Szene?
Nein.
Gut, dann bitte ich euch, sie nach dem Podcast euch nochmal anzugucken. Oder unsere Zuhörerin schreibt gerne Kommentare, ob ich mich dafür, ich habe es mir 12 Mal angehört und mir ist es damals schon auch als Jugendlicher aufgefallen. Eigentlich passt es nicht zu Habe, das zu sagen.
Das kann ich.
Aber ich weiß nicht, welches Wort es sonst sein
das
soll.
Das Holländische.
Weil der einfach so furchtbar unfreundlich ist. Und ich glaube, dass das so die Übersprungshandlung war. Der wirklich so da lang geht und sagt so, hallo Arschloch. Und dann irgendwie so weitergeht. Also,
wir werden das noch 10 Mal gucken.
Ja bitte, unbedingt, unbedingt. Wahrscheinlich liege ich wieder falsch, so wie mit dem Flipper.
Du liegst immer falsch, Olli.
Ich mache nur Fehler.
Mm. Ja, das war ja, ne? Wir haben ja in unserem Podcast, im Live-Podcast besprochen, ihr weiß, wer das jetzt hier zum ersten Mal hört, bei Kein Pardon küsst er den Fernseher am Anfang des Filmes. Und der Olli hat spektakulärer, um Daddys Worte mal zu nutzen, rausgefunden, dass er den Jungen küsst. Dann haben wir den Harpe gefragt, wie ist das? war das Absicht? Thomas Hermanns meinte damals, ja, das glauben wir, ist auf jeden Fall Absicht. Martin Reinl meinte, ihr spinnt euch da was zusammen. Und was war?
Das war keine Absicht.
Das war keine Absicht, es war einfach nur ein Zufall. Oh.
Aber Harper hat es gelten lassen. Ich habe eine
genau, das stimmt.
Ich habe eine Frage an euch, weil wie das Leben von Harper begleiten, von dem Ausschnitt, den ich nicht kannte, wo er 17 ist, bis jetzt aktuell, wo er Familienforschung betreibt. Ich kenne Harper ja erst durch diese Produktion mit Schieß und so, da hat das für mich angefangen. Wo ist das Wort bei euch? Wo habt ihr Harper das erste Mal erlebt?
Kein Pardon.
Echt?
Mhm.
Känguru.
Ach, du kennst das noch? Hast du das im Fernsehen gesehen?
Ja, Honeyline, na klar.
Ah ja.
Ja.
Ah ja.
Wie war das damals, wenn man das erste Mal... Ich kenne das, also ich kenne Honeyline, die alten Ausschnitte, jetzt auch in der Doku kenne ich so aus.
Kenne ich nicht so gut,
kenne ich nur aus den Wiederholungen und Aufarbeitungen. Ich finde, das ist nicht gut gealtert. Es ist so zeitlich, ne, wenn man weiß, wie Harpe Kerkeling reift und die Humor, das ist dann sehr...
Das ist aber auch
80er
nicht so,
irgendwie.
Aber das ist auch nicht so mitgekommen. So andere Sachen, die so sich so etabliert haben früher schon, die haben so, sind so mitgezogen und das ist auch so... Ich habe auch beim Gucken gedacht... Ja, okay.
So, Opa erzählt mal von früher. Das war 1985.
So du.
Da war ich halt 10.
Wann war das?
1985. Da war ich 10.
Da bin ich auf die Welt gekommen.
Da konnte ich das schon mir irgendwie, also konnte ich schon verstehen, was da passiert. Und das war eine Musiksendung. Und dieses, also an die Sketche zwischendurch kann ich mich nicht erinnern. Wobei, was ich unfassbar lustig finde, wie tuntig der damals aussah. Hab ich, darf das sagen. Das war schon lustig. Da hätte man, also Danny, wir als Schwule hätten das schon auch damals erkennen können. Aber da hatte man ja irgendwie kein Radar für. Jetzt im Nachhinein denkt man sich, ach ja, siehste.
Bei welchem?
Bei so Sketch-Ausschnitten von Känguru.
Ach so.
Also natürlich war es auch so ein bisschen der 80er-Look mit Kajal und die Haare irgendwie so hochgeföhnt. Aber
also eigentlich aus dem 70er Billy Idol, seien wir doch mal ehrlich.
Ja, oder Limahl auch so ein bisschen, ne? Das ist schon irgendwie heiter. Aber diese Rolle des Honeylines, also dieses quäkende Kind, was er auch irgendwie sensationell nachmacht, das war damals, wie es in der Doku ja auch erzählt wird, das war ad absurdum. Das gab's nicht, das war so ungehörig und trotzdem lustig. Alle haben Honeyline nachgemacht. Das war unfassbar. Und zwar einfach nur auf dem Schulhof. Hallo, hier ist wieder Honeyline. Also jetzt in einer ganz anderen Stimme. Ja, aber das war damals, das hat nicht Otto abgelöst, aber das war neben Otto das, was man State of the Art auf dem Schulhof, tatsächlich.
Das ist ja auch so krass, ne? Dass der bei einem Wettbewerb, um Otto zu imitieren, mitgemacht hat.
Ja, das wusste ich wiederum nicht. Ja.
Das wusste ich auch nicht. Wusstest du das?
Nee.
Ach so.
Das war in der Doku völlig neu.
Hat aber auch nicht gut funktioniert.
Was hat nicht gut? Also
nee, erzähl doch in der Doku, ich will jetzt nicht viel spoilern, aber Otto sagt, das war nicht so gut, aber hat gesehen, der ist auf andere Weise toll und deshalb ist diese Connection da entstanden.
Ja, ja.
Es gibt auch diese unfassbar lustige Szene in der Doku, wo doch, das ist so, Harpe Kerkeling spielt ja, glaube ich, per se selber. Das ist ja eh unsere These, dass die Figuren alle sehr nah sind. Er hat ja bei uns im Podcast auch selbst bestätigt, dass seine Figuren auf realen Personen beruhen
und
deshalb so liebevoll gestaltet sind. Wie erzählt, dass die Oma sagt, der Otto hat angerufen, du sollst zurückrufen, die hat die Nummer nicht aufgeschrieben.
Ja.
Und dann hat es ewig gedauert. Also muss man sich angucken, wie er das erzählt. Man ist quasi dabei. Es ist mit
das ist so gut.
Es ist eh eine Auge, wo wir gerade bei dem Thema waren, wo du sagst, das 80er-Jahre-Look und so. Das hat mich nochmal richtig emotional wieder runtergeschaut. Also weißt du, ich komme ja so in Wellen von Lachen und Heulen in dieser Reportage irgendwie durcheinander. Mhm. Weil ich das erste Mal gehört habe, dass der Harpe öffentlich, also ich kannte es nur von anderen, erzählt hat, wie er das Outing von Rosa von Braunheim erlebt hat.
Ah,
und jetzt eine Reflexion von heute. Und es kommt ja auch Isabel Varell zu Wort.
Beste Freundin von Harpe.
Genau, Toten Hosen, Sänger sagt ja auch was. Der Campino. Und für Harpe, der hat sich aber offensichtlich, wenn ich das richtig rauslese, befriedet mit dem, also er hat ein schönes Resümee daraus gezogen, ist jetzt 30 Jahre her und das hat mich sehr ermutigt.
Ja, das hat doch auch Isabel Varell, glaube ich, dann in der Doku gesagt, und es kann sein, dass er heute Abend unfreiwillig geoutet wird auf diesem heißen Stuhl von Rosa von Braunheim, dass das nicht lange gedauert hat, bis die sich da wieder, Harpe das wieder mit Humor aufgearbeitet hat. Kam dann nicht auch sogar das Live-Programm und da, dass er dann sich auch auf so Sachen draufgesetzt hat mit Absicht? Was denn?
Ja, genau, das hat er. Und ich habe zwei Zitate vorbereitet, genau für dieses Thema. Er hat damals nämlich in einem, also er hat ein Presse, well, good one. Er hat ein Pressestatement rausgegeben und da war ein ganz krasser Satz drin. Da hat er nämlich gesagt, sensiblere Naturen als ich hätten sich jetzt wahrscheinlich mit dem Föhn in die Badewanne gelegt. Was soll's? Morgen werden sie eine andere Sau durchs Dorf treiben.
Das hat er gesagt.
Das hat er gesagt und im Rückblick hat er dann nochmal gesagt, viele Jahre später, damals war es richtig, es zu tun, aber damals war es nicht richtig, es zu tun, aber aus heutiger Sicht war es nicht falsch. Und ich kann mich noch damals dran erinnern, als dieses Outing kam, ich war als Fan wirklich total besorgt, das ist jetzt ein bisschen egoistisch, aber ich hatte die Sorge, der ist jetzt weg vom Fenster. der kriegt keine Rollen mehr, der wird nicht mehr auftreten können, weil das war damals durchaus noch heikel, das konnte Karrieren zerstören.
Aber danach ist er ja auch vom WDR gekündigt worden erstmal.
Ja, und war auch relativ wenig weg. Darf man das jetzt
so sagen? Ups. Es war ein bisschen schwieriger, waren ja andere Zeiten. Okay.
Ja, aber darf nicht vergessen, wie früh das war. Wir hatten ja Georg Uecker, der hat erzählt von seinem, ne, wie er damals bei der Lindenstraße mit dem ersten schwulen Kuss der Fernsehgeschichte in Deutschen. Und das war ja wann? Später? 94, 96? Also Harpe Kerklings Outing war sehr früh. Ich fand es aber in der Reportage total gut. Und das fand ich schön und emotional, dass sie auch Rosa von Braunheim noch zu Wort haben kommen lassen.
Ja, das fand
und die
ich
Geschichte
auch, krass.
Auch noch, weil das kriegt nochmal eine andere Einordnung. Auch Harpe, also wie Harpe das einordnet mit dem Statement von Rosa von Braunheim, gibt dann so ein Gesamtbild, wo man, glaube ich, aus der Doku rausgehen kann und.
Ja, und es ist nicht so einseitig, also man schießt nicht nur gegen Rosa von Braunheim, was ist ja übergriffig und so, da brauchen wir gar nicht drüber reden, aber dass sie ihn auch zu Wort kommen lassen haben und das, genau, also wie du es gesagt hast, dass beide Seiten auch gezeigt wurden, fand ich auch total gut.
Ich habe noch zwei Sachen aus seiner Kindheit. Ich fand es total berührend in der Doku, dass er erzählt hat und da haben wir eine Schleife zu Kein Pardon, über den wir ja minutenweise reden. Er hat als kleiner Junge mit 4, 5 vorm Fernseher gesessen und dann hat die Ansprache von Gustav Heinemann gesehen und hat gesagt, das will ich auch.
Das muss man, ja,
das ist doch wie Kein Pardon zu Beginn, Flipper.
Ich will die ganze Zeit über die Doku reden, aber wenn man die ganze Zeit Doku alles eigentlich alles nacherzählen, nachplappern, aber es, wer die noch nicht gesehen hat, den will ich ja den Gag nicht rausnehmen. Aber wie er erzählt, warum er die Idee hatte, zu Fernsehen zu kommen wegen des Bundespräsidenten, ist so absurd lustig.
Ja, das stimmt.
Und er passt aber auch.
Und wisst ihr beide, für welche Rolle sich Harpe beworben hat, bevor er noch gar nicht im Fernsehen war?
Natürlich.
Laura, du weißt das nicht.
Hä?
Das wundert mich jetzt aber. Wirklich nicht.
Doch.
Es gab eine Sehnsucht.
Na dann sag.
Weiß ich nicht.
Und wenn man drüber nachdenkt, hätte die Rolle bekommen, finde ich, hätte sie auch perfekt spielen können.
Absolut.
Hä?
Na.
Stehe ich jetzt auf dem Schlauch? Was denn?
Na, dann sag's ihr.
Harpe Kerkeling hat sich beworben mit 12 Jahren. Auf die Rolle von Dicky Hoppenstedt in Sketchen von Loriot.
Ach so, ja, doch, ja.
Ich bin
ja.
Dicky Hoppenstedt.
Ja, das stimmt, das stimmt.
Viel spannender finde ich, dass Dicky Hoppenstedt dann ein Mädchen war und kein Junge.
Das gibt es ja bei 70. Geburtstag von Loriot.
Ja.
Das war ja schön, da war dieser Erwachsene.
Da war der aber schon wahrscheinlich schön einen Brief geschrieben, ne? Hallo, ich möchte Dicky Hoppenstedt spielen.
Ja, aber der hat sowieso, das wird ja auch in der Doku, der hat schon mit weiß ich nicht wie vielen Sketche selber gedreht und die ja dann eingeschickt und so. Ein bisschen wie du mit deinem ganzen.
Und sowas hat es geführt.
Und was, du sitzt jetzt hier und machst diesen Podcast mit uns. Aber das finde ich, würde mal sagen, das ist Manifestierung, oder? Mit 5 Jahren sagen, das will ich. Ich wusste nicht mit 5 Jahren, was ich werden will. Und
aber
das finde ich
ja
so
oft,
krass.
Ne? Wir hatten ja auch Martin im Podcast, den ich finde ja den besten Puppenspieler Deutschlands, altes Zirkuspferd, Vivaldi-Show. Und der Martin erzählt ja auch mal, dass er sehr früh sich Puppen gebastelt hat und Sketche gedreht. Also manchmal hat man so, und dann kriegst du das ja nicht mehr raus. Wenn der Harpe mit 12 sitzt, sag ich, ich will Dicky Hoppenstedt spielen, dann trägt sich das. Und wenn du dann die Chance kriegst, und das ist ja möglich, und dann das Glück hast, auf Otto zu treffen, dann hat alles gepasst und.
Ja, generell. Also das sagt er ja auch in der Doku, dass er einfach so unfassbar wahnsinnig viel Glück gehabt hat. Bei diesem, wie hieß dieser Abend, wo die eigentlich...
Das Scharfrichter-Schwert.
Scharfrichter.
Und Beil.
Auf Scharfrichter Beil.
Beil. Dass er eigentlich, hat er was hingeschickt und gesagt, ja, ganz nett, aber das passt nicht. Und dann ist einer abgesprungen und dann kommt er da hin, dann fährt er zu dieser Sache mit Otto, ja, verliert er. Aber irgendwer hat immer was in dem gesehen und der hat immer so ein Glück. Also er hat auch super viel Talent und so, aber hat auch einfach unfassbar viel Glück gehabt.
Und das ist eben dieser Mut, da fand ich sehr groß Inspekt, aber es kommt ja in dieser Doku so raus, dass Harpes Lebensgeschichte, finde ich, wenn man die Doku so geguckt hat, ist eben auch eine Geschichte des Mutes.
Ja,
der mir
voll.
Zum Beispiel, das ist ja mein Vorbild, mir oft gefehlt hat. Also einfach zu sagen, ich bin jetzt 17 Jahre alt oder 19 und gehe zu diesem ersten Scharfrichter bei nach Bayern. Das ist nicht mal mein Bundesland, die verstehen nicht mal meinen Dialekt. Und dann rocke ich traue mich überhaupt dahin zu gehen. Dann hat er ja die schwierige Familiengeschichte. Ich meine, seine Oma zu verklickern, das musste ja auch mal da, die kommen ja aus einfachen Verhältnissen, sind ja so kleine Leute wie wir. Und dann zu sagen, ich will da durchziehen, ne? Und auch zu investieren. Und dann eben, und das zieht ja durch, bis zum Jakobsweg, ne? Dann die heute oft über die AIDS-Zeit der 80er zu sprechen, eine Geschichte des Mutes.
Das stimmt. Aber er sagt ja auch, dass seine Familie, dass er daher seinen Selbstwert auf jeden Fall hat. Klar, das mit der Mutter tragisch und das hat er auch gesagt, aber dass seine Oma ja auch so jemand war, die immer gesagt hat, du bist toll, du machst das und der Peter, der macht das, Hans-Peter macht das und so. Ich glaube, deswegen hat er so viel Mut auch in sich, wegen seiner Familie.
Und das finde ich auch in der Doku so schön, ach, auch wie so emotional, weil die machen ja teilweise gespielte Szenen, die offensichtlich gedreht sind nochmal, dann Ausschnitte aus dem Film, Junge muss an die frische Luft, alte Sketche und aktuelle Interviews. Und das vermischt sich aber zu so, weil wir kennen das, die Filme ja alle, die Sketche. Und ich finde, beim Gucken verliert sich manchmal so, was ist eigentlich echt, was, also es wird alles so, zu einem Film, zu einem Lebenswerksfilm, und das finde ich ganz toll geschnitten einfach.
Aber ich finde auch,
man unterscheidet gar nicht mehr.
Das stimmt, aber genau das ist das, was ich glaube, was auch jetzt die Doku so schön aufgefasst hat und was man dadurch so erkannt hat, dass Harpe ja eigentlich so seine ganzen Sachen, die Sketche, die Filme, das sind ja alles Geschichten aus dem Leben im Prinzip. Also der nimmt ja seine Familie teilweise, seine Geschichte selber, die Sachen im Fernsehen, alles das nimmt der, macht so ein überspitzt das alles ein bisschen, und das sind die Geschichten, die das Leben schreibt. Und deswegen ist es, glaube ich, so witzig, und deswegen fühlen wir uns dem Ganzen so nah und können so hier so...
Mitfühlen?
Nee.
Mitgehen?
Ja,
reinversetzen?
Komm. Ja, reinversetzen. Nehmen wir reinversetzen.
Symbiosonisieren?
Ja, genau. Aber deswegen kann man so...
Doch, ja. Absolut. Deswegen werde ich am 9. Dezember um 20.15 Uhr nochmal vor dem Fernseher sitzen.
Ich gucke das erste mal an. Ich glaube, ich gucke es mal an.
Ich gucke es mir auf jeden Fall nochmal an. Also ich habe es dann das dritte Mal gesehen, aber auf jeden Fall.
Schön mit Leberwurstschnittchen gucke ich mir das an.
Ja, aber ich musste auch wieder so viel lachen. Der schafft es, dass das Zwerchfell überhaupt nicht mehr aufhört, in Ballung zu geraten.
Es war eine Woche der Emotionen für mich. Also für alle.
Welche denn jetzt?
Die haben die Doku im Kino geguckt. Ja. Zwei Tage später war Harpe ja bei uns im Podcast im Kino.
Und
als ich die Doku geguckt habe, wie er da durch seinen Heimatort läuft und diese Frau trifft, wo ist denn mein Haus, wo haben wir denn? Er sitzt doch da und findet sein altes Wohnhaus, nicht in diesem Tante-Emma-Laden, weil er so lange nicht mehr da war, das Haus. Und dann kommt so eine Frau und die reden ja aber miteinander. Da kommt eine wildfremde Frau und will ihm erklären, was Haus ist, als kennen die sich 30 Jahre, so richtig ruhegebietlos. Ja. Als wären die weg gewesen, wäre der Harpe, der immer im Krämerladen. Und das fand ich so. Und so ist er. Und deshalb hat mich so emotional mitgenommen, weil bei uns dann, es war genau so. Also man setzt sich mit ihm hin und wir reden und es ist wie, als hätte man sich nur 10 Jahre nicht gesehen, aber kennt sich.
Ja.
Und das trägt sich auch durch die Doku. Dieses absolut empathische.
Ja, auch wo der die Frauen da in dem Lotto-Geschäft, ja, mal erstmal ein Jahreslos, ne? Und ja, soll mal ein Foto machen? Genau so ist der aber auch. Das ist wirklich 1:1 habe. Der verstellt sich nicht, so ist der, wie der da in dieser
Doku. Ja, und das finde ich so schön in der Doku. Weil das ist ja schon, ne, ist ja immer sympathisch. Aber jetzt durch die Doku natürlich die ganz neuen Themen, auch diese kritische Betrachtung seiner eigenen Fernsehgeschichte, hat er jetzt die Chance, auch das nochmal zu zeigen. Also bewundere seinen Mut, das jetzt nochmal offen zu kommunizieren. Und dadurch kriegt er aber nochmal eine neue Größe. Das finde ich gut.
Was zu kommunizieren?
Ja, die ganzen Sorgen und Nöte der Zeit.
Ach
auch
so,
über, die, über kritische Sachen zu sprechen, wie es ihm nicht gut ging, wie er nochmal mit der Familie gestruggelt hat. Und da kann er jetzt ja sehr offen drüber erzählen. Und das, finde ich, macht ihn größer. Das finde ich toll.
Ja, das stimmt.
Irgendwann gibt es ein paar Szenen, da haben sie Amsterdam besucht und erzählt ein bisschen was zu der Stadt und sagt, er hat so eine Verbundenheit zu dieser Stadt gehabt. Er erklärt schon dann auch, warum, schon als Kind.
Das ist verrückt.
Kennt ihr das? Habt ihr das auch?
Nee.
Ach, das ist total spannend, weil ich habe das tatsächlich, ich habe das mit Köln gehabt. Nee, ich bin als Jugendlicher zum ersten Mal nach Köln gekommen. Das war ein Schulausflug und ich werde das mein Leben nicht vergessen. Wir kamen aus dem Bus raus und ich bin aus diesem Bus ausgestiegen. Ich kann es gar nicht beschreiben. Mir ging es einmal irgendwie, ihr denkt, ich will euch verarschen.
Nee, nee.
Mir ging das einmal durch den Körper. Das habe ich noch nie gehabt. Und dann denke ich irgendwie so, krass, dass ich dann so 15, 16 Jahre später in diese Stadt gekommen bin und auch weiß, niemals gehe ich hier weg.
Ja.
Also es ist für mich klar wie Kloßbrühe.
So wie der oder du hatte ich das tatsächlich noch nicht. Aber was ich auch bei ihm krass finde, als ich damals dann, ich bin dann mal weggelesen habe, da war ich auch ein bisschen, fand ich das krass, an was der sich alles erinnert aus seiner Kindheit. Und generell, so der, sieht man auch in der Doku und auch als bei uns im Podcast war, der kennt so viele Menschen und der erinnert sich aber an jeden einzelnen gefühlt, so was wir jetzt so mitbekommen. Der weiß die Namen mit Martin Reinl. Er hat die Geschichte erzählt, wie er Martin Reinl kennengelernt hat. So. Und das finde ich so krass. Der ist so schlau und der merkt sich so viele Sachen und sich auch aus seiner Kindheit so viele Sachen noch wissen. Das fand ich absurd schon fast, weil ich kann mich nicht an so viele Sachen erinnern.
Das macht, glaube ich, auch das Improvisationstalent am Ende aus, weil er kam ja auch zu uns im Kino und zu sagen, du bist der Laura, du bist der Danny, der Olli, wo ich denke, okay, der kennt alle Vornamen, so.
Ja.
Also, aber das ist natürlich, wenn du so Impro-König bist wie er, brauchst du ja auch dieses, du musst dich ja an jede Kleinigkeit da irgendwie auf dem
Schirm halten. Ja, das stimmt. Aber trotzdem finde ich es krass, an was er sich alles erinnert.
Aber ist ja gut für die Doku, weil ich habe sehr viele Sachen erfahren, nochmal im Detail,
ja,
die man so grob kannte, aber die Doku geht da nochmal richtig tief rein, das finde ich echt gut.
Und wisst ihr, was krass ist? Die Doku reicht ja noch nicht mal aus, um das gesamte künstlerische Schaffen abzubilden. Also nicht, dass das der Anspruch sein muss, aber es fehlen auch ganz viele Sachen. Also ganz viele Filme oder Serien oder die Dinge, die er gemacht hat. Genau, fehlen einfach und trotzdem reicht es aus, um irgendwie sich nochmal so ein tolles Bild machen zu können und gut unterhalten zu werden. Und dass man, und so ging es mir, ich bin als Fan auch nicht sauer, weil die Sachen fehlen. So, also, weil zuerst dachte ich so,
Naja, die haben die Leckerchen da rausgenommen.
Ja, aber ich hab euch ein Leckerchen mitgebracht.
Was denn?
Weil ich habe noch mal ein bisschen in der Recherche, was fehlt denn, ist mir aufgefallen und das kannte ich wirklich noch nicht. 1984 gab es eine Sendung im deutschen Fernsehen, die lief, glaube ich, auch in der ARD oder Radio Bremen war das auch. Die hieß Klons, also wie Klon mit S, Klons. Und die ist
jetzt also, als thüringische Clowns, also Klons,
also wie K-L-O-N-S, vielleicht für Clowns, weiß nicht, Klons. Habe ich nie gesehen, ist mir also keine Ahnung. Und dann habe ich, man kann ja tatsächlich alte Fernsehzeitschriften im Netz auch irgendwie googeln. Und Klons lief, lustigerweise.
Ich dachte, jetzt hast du ja bei eBay jetzt so ein 100er-Pack an TVs.
Nee, lief um 20.18 Uhr. Warum? Weil damals immer noch der siebte Sinn nach der Tagesschau kam. So, und Klons war ein Abend für erwachende Herzen. Bedeutet lockere Unterhaltung mit viel Quatsch, Musik, Reportagen, Talk und jungen Gästen. Nach striktem Zeitplan, so steht's in der Fernsehzeitung, vorsichtshalber ohne Gewehr, denn Klons ist spontan. So, und jetzt kommt aber das unfassbar Lustige. Dann ist von 2018 bis 22.31 Uhr, so lange wie Klons geht.
Genau geteilt.
Ja, wir sind einzelne Zeitstrahle in der Fernsehzeitung abgebildet. Um 2018 beginnt Klons. Klons blinkt nach vorn, Klons blickt zurück und Klons swingt. Um 20.30 Uhr Klons fragt. 21 Uhr Klons hat Gäste. 21.16 Uhr Klons rockt. 21.25 Uhr Klons ist unterwegs. 21.36 Uhr Klons funkt. 21.47 Uhr Klons poppt. 22.05 Uhr Klons sucht letzte Wahrheiten. 22.30 Uhr Klons ist tot.
Was?
Ich schwöre.
Ich verstehe gar nichts.
So
was.
Stand das in der Fernsehzeitschrift.
Ja, aber was hat das
früher
mit Harpe zu tun?
Dass das eine Sendung war, in der er früher aufgetreten ist und auch Teil davon war.
Ah.
Nie das habe ich vergessen zu sagen, wahrscheinlich. Ne? Ja, nee. Genau. Klons, auch
gehört,
mit Harpe Kerkeling, regelmäßig aufgetreten.
Und das echt? Ist, und was das hat er da gemacht? Weißt du das auch?
Naja, Sketchen.
Schnittchen schmieren.
Schnittchen schmieren.
Das finde ich halt krass.
Der war halt jung, unverbraucht, spontan.
In dieser Reportage, wie du sagst, es fehlt wirklich ganz viel. Und man hätte die ganzen Sachen aber noch mit anderen Sachen auffüllen können, die wären genauso lustig gewesen. Also ich erinnere mich an 100 weitere Sketche, die so gut waren einfach. Der Copacabana-Becher ist ja ganz kurz drin. Aber diese ganzen, wie hieß die Sendung damals? Oliver, hast du so ein lampfendes Gedächtnis?
Wenn ich das hier sagen darf, auch wenn es ein anderer Sender ist, darüber lacht die Welt. Aber ja, da gibt es ja Ausschnitte zu. Mhm. Ja.
Genau, also das.
Da haben sie ja irgendwie den Auftritt bei Viva mit Milka irgendwie drin in der Doku. Bin ich nicht mit einverstanden, weil ich hätte so gerne den einfachen Bürger mit den Wildschweinen gehabt, der bei Darüber lacht die Welt aufgetreten ist. Das ist so unfassbar lustig.
Aber
Ripoli ist natürlich auch sehr lustig.
Als das kam, war so, yo, das war ja auch, also ich hatte das komplett vergessen, dass es das gab, aber ich weiß, dass ich das damals quasi live gesehen habe. Das fand ich verrückt.
Und das ist auch so, das Ding, da muss ich
da
sagen.
Da war ich halt mal live dabei, weißt
so,
du, das war auch mal schön.
So.
Ich muss hier eine Warnung aussprechen an alle, die das hören, die Doku nicht gesehen haben, weil seid euch bewusst, wenn ihr das guckt, macht's nicht, weil es endet darin, dass ihr die ganze Nacht verbringt bei YouTube und alte Harpe Kerkeling.
Ja, das habe ich auch gemacht. Ja.
Man ist so, wenn man das guckt, danach kann man eigentlich nicht loslassen, man muss sich das alles einfach nochmal reinziehen und man kommt in das Harpe Kerkeling Rabbit Hole rein.
Volle Lotte, genau das gleiche habe ich auch gemacht. Und nochmal von Total Normal, die ganzen Interviews, wie dreist der auch einfach war, das ist einfach so großartig.
Aber das finde ich auch so schön in der Doku, dass genau das wird hier thematisiert. Erzählt ja sehr lange drüber, wie weit weg die Figuren von ihm waren und wie schwer es ihm immer fällt, das muss ich mal angucken, diese Rollen auch zu spielen, weil wir haben ja auch kennengelernt als zurückhaltenden, netten Mann. Und dann muss er in diese Rollen gehen, wo er Angela Merkel fragt, ob sie einen Copacabana Eis bestellt.
Aber sie rafft es halt auch direkt, ne? Sie hat ja gesagt, der Herr Kerkeling.
Aber das hat mich tatsächlich überrascht, dass auch die Birgit Reckmeier beschreibt, dass ihn das total viel Überwindung gekostet hat. Also
sie
klar, so wie man ihn wahrnimmt
ne?
oder dass wir ihn kennenlernen durften, ganz anderer Typ. Aber dass sie ihn dazu drängeln musste oder schubsen, das hätte ich niemals gedacht.
Das
ich habe immer gedacht,
so gedacht,
der hätte da so richtig Bock drauf gehabt. Eierlaufen durch den Zug zu spielen, irgendwo zu Hause Abend. Also der hat ja zu Hause geklingelt, ist da irgendwie rein, ganze Fernsehmannschaft ist da irgendwie mit ins Wohnzimmer und hat alten Frauen ein Geschirrtuch in die Hand gedrückt, sie sollen sich die Augen zuhalten und sie werden schon irgendwie Bescheid kriegen. Und da haben die da 20 Minuten sitzen lassen und die haben immer gesagt, ist er schon weg, das war's. So, und dass ihm das schwerfällt, hätte ich niemals gedacht.
Das hat die auch nicht gedacht.
Es hatte aber, die Doku hat ja viele so Sachen, also viele neue Facetten und deshalb finde ich sie so spannend und guck sie nochmal, weil, ja, man erfährt wirklich Neues, das finde ich wirklich.
Ja, das stimmt. Aber ja, ich würde haben die aber auch nicht mehr, da hat Harpe auch selber nicht mehr, doch, er hat auch schon gesagt, das hat ihm Überwindung gekostet, ne? Genauso wie bei Hurz. Das ist halt auch so großartig, wieder diese Geschichte. Da gibt's extra einen Hurzpreis.
Ja, wusste ich nicht. Hab ich auch durch die Doku erst erfahren.
Ja, genau, durch die Doku, ja. Dass die Stadt Recklinghausen, war es doch, ne? Den Hurzpreis verleiht. Das finde ich auch witzig. Was du mit muss überlegen, du überlegst ja so einen Schwachsinn, wie mit Hurz. Mhm. Da ja wirklich absoluter Schwachsinn ist, was natürlich geil war, weil man wirklich diese kulturell sehr affinen Menschen sich da hinsetzt und dann das Wolf und das Lamm überlegen, wie da der Zusammenhang sein könnte. Boah, ich hätte ja schon, ich glaube, ich hätte schon nach 5 Minuten spätestens loslachen müssen.
Ich musste sehr an euch denken am Wochenende, weil ich hatte einen Hurzmoment. Ich war auf einer Gedenkveranstaltung für Menschen, die an AIDS verstorben sind. Da haben wir dann auch wieder die Schleife irgendwie zur Doku. Und wir hatten einen Querflötisten da, der das auch wunderbar konnte. Ich will gar nicht schlecht über diesen Menschen reden, wunderbar, aber ich habe keine Ahnung von Querflöte. Für mich ist Querflöte nach Blockflöte ein Instrument, was mein Komikzentrum an sich trifft. So, und wir standen da irgendwie im Dunkeln und das Lied ging los und es ging wirklich so sehr getragen los. Und dann kam völlig random, ohne Ankündigung, so ganz hohe Töne, so und ich stand da, guckte irgendwie so auf diese Kerzen, alle waren irgendwie betroffen und ich hatte wirklich diesen Hurzmoment und ich musste kurz, und ich darf das sagen, weil ich arbeite seit 23 Jahren in diesem Bereich, bin unverdächtig, mich darüber lustig machen zu wollen, aber ich musste nach links weggucken, weil mir das so entglitt, weil ich wirklich dachte, das ist wie bei Hurz, das ist doch unglaublich. Und dann hat sich das Stück aber Gott sei Dank auch beruhigt. Ich habe mich auch nochmal vergewissert, es war ein Profi, der konnte das, also das war jetzt keine Improvisation und irgendwie komisch, aber das war mein Hurzmoment. War übrigens auf Platz 4 der deutschen Charts.
Ich wollte noch mehr
sagen, ne?
Aber jetzt hast du mich so unterbrochen, dass ich nicht mehr weiß, worüber ich noch reden wollte.
Und das, finde ich, macht Habeck Kerkeling auch aus. Und das zeigen auch die Ausschnitte in der Doku immer. Er ist ja kein witziger Typ. Also Habeck Kerkelings Sketche sind keine Punchline-Witz, also wie man jetzt, kein Stand-up, du kommst auf die Bühne und machst einen Witz, sondern es entsteht ja aus der Situation heraus.
Ja.
Und das mag ich total, mein Humor. Und deshalb eben auch Hurzmoment. Ich kann das nachvollziehen, wenn das ja einen so im Kopf festsetzt. Ja, finde ich ganz großen Humor einfach.
Jetzt aber Laura, du warst bei Hurz.
Willst du den Hurz-Preis mal gewinnen? Arbeitest du darauf hin?
Ob ich den gewinnen möchte?
Ja, ja. Vielleicht ist unser Ziel nach diesem Podcast einfach diesen Hurz-Preis
mit zu bekommen. Mit dem Podcast den Hurz-Preis zu bekommen. Das finde ich, das ist doch, das wäre unser nächstes.
War das jetzt eine Bewerbung?
Ja, wir fangen uns jetzt an einzuschleichen, direkt bei mir aufgelegt. Ja.
Das ist unser nächstes Highlight. Wir müssen auf irgendwas hinarbeiten. Wir sind erst mit Harpe Live im Podcast, jetzt sitzen wir hier und dürfen das hier machen, über diese Dokumentation berichten. Das ist doch, ich finde das ein gutes Ding.
Ich will ja nicht rausgehen, ohne über einen Skandal zu sprechen, den ich rausgefunden habe. Es wird totgeschwiegen. Niemand redet drüber.
In der Doku oder um die Doku rundherum.
In Habeck Kerkelings 60-jährigem Leben.
Ich liebe Skandale.
Und gleichzeitig kann ich es aber auflösen, weil ich glaubst du an Schicksal, Olli?
Ja, schon.
Du, Laura?
Ja.
Ich ja eigentlich nicht.
Ja, das weiß ich.
Aber vielleicht wird mich Habeck Kerkeling bekehren. Weil, wie fange ich an? Harpe hat bei uns im Podcast live erzählt, dass häufig Dinge im echten Leben passieren, die geschrieben waren.
Ah, ja, ja.
Also, in dem Film Kein Pardon heißt es, stell die Mayonnaise nicht so nah an die Heizung, sie könnte schlecht werden. Im Film, in den Dreharbeiten, hatten alle Lebensmittelvergiftung. So, diese ganzen Geschichten. So, und jetzt kommt.
Und der Hase wurde wirklich vergessen.
Der Hase, im Film Kein Pardon wird der Hase vergessen, im Studio ist es dann wirklich passiert.
Ja.
Schicksalshaft. Und jetzt kommt meine investigativer Journalismus hier von mir. Harpe redet in der Doku ganz lange über seine englischen Vorfahren. Und das muss man sich unbedingt reinziehen mit seiner Großmutter. Und
das ist so verrückt.
Wer möglicherweise sein Opa ist. Und ach, das ist so rührend, kann ich direkt wieder weinen, weil bis heute nicht klar ist, ob seine Oma eigentlich nicht darüber gesprochen hat, es nicht wusste, nicht wahrhaben wollte oder es verheimlicht hat. Das ist alles so ein Dunst. Und das muss man sich unbedingt angucken. Aber es geht ja um, er ist ja groß durch die Presse gegangen, hat ja Verwandte im englischen Königshaus, der ist ja möglicherweise 111. Nachfolge der Thronfolge. Aber es gibt ja den Film Willy und die Windsors, wo Harpe ja spielt, wo die da wohnen, irgendwo in Hannover, glaube ich, und das englische Königshaus muss fliehen und er ist der irgendwie 100. Thronfolge, die ziehen bei ihm zu Hause ein.
Ja.
Das wird aber nie thematisiert. Das ist doch Schicksal. Wie kann der Mann denn vor 20 Jahren diesen Film machen und jetzt auf Spuren stoßen, dass er möglicherweise, vielleicht ziehen die ja wirklich mal bei ihm ein. Also vielleicht jetzt Harpe Kerkeling die 70. Geburtstagsstunde steht er damit.
Da kommen die nach Köln. Das ist doch sensationell.
Ja, und da wird dein Lebenstraum mit Köln auch wieder wahr.
Das wäre eine royale Stadt.
Man wird ja schicksalsgläubig. Tolle Geschichte übrigens. Auch vielleicht ist das meine Lieblingsszene. Auch ich ändere meine Meinung, wie er so schönen Dialekt nachmacht, den aus dem Schwarzwald. Schwarz ist Holz.
Ich weiß, das Schiff.
Ach so, mit dem Amsterdam.
Ich glaube, es ist Eichner. Ich kann den Namen, aber es ist so lustig. Und dass es in der Doku drin geblieben ist, das möchte ich ein großes Kompliment. Vielleicht haben sie deshalb ja auch Grimme-Preise bekommen, die Doku gemacht haben. Es ist so schön, diese vermeintlichen Outtakes, die sich aber so emotional durchtragen, das drin zu lassen.
Das stimmt, das ist richtig schön.
Ich hatte übrigens noch so einen Kein-Pardon-Moment in dem Film.
Das sind halt nur Momente.
Weil die Tané, die auch über den Film spricht, am Ende sagt, und so, sozusagen sein Schaffen nochmal beschreibt. Und den Satz beginnt mit, ja, es ist eine absolute Hingabe und ich saß da an das Produkt. Aber sie sagt dann halt natürlich, in seinen Figuren aufzugehen. Es ist einfach, und was mich übrigens auch berührt, und vielleicht ist das auch, gilt das generell irgendwie für Harpe, so schlecht oder beschissen Zeiten sein können, in denen wir leben. Harpe hat einen immer begleitet und ein Lächeln irgendwie auf die Lippen gezaubert, auch wenn man das tausendmal gehört hat. Ich habe mir gestern irgendwie nochmal so eine alte wieder auf Tour, so ein Mitschnitt von der Tournee. Da hat er all die Sketche auch mal Siegfried Schwebli neu aufgelegt und so weiter und so fort. Und jeweils, ich glaube, 10 oder 12 letzte Plätze von Eurovision Song Contest.
Ach so,
immer
bei
gesungen.
Harpe Live. Bei
ja, dem, ja, und ja. Es waren wirklich immer letzte Plätze. Und es war so unfassbar lustig, weil er sagt, so, ich habe jetzt noch 15 letzte Plätze und das ganze Publikum, oh nein. Aber so beschissen die Zeiten auch sind, er zaubert einem immer ein Lächeln ins Gesicht und so reden ja auch die Menschen über ihn in dem Film. Dass es einfach egal, was irgendwie passiert, wenn diese Figuren kommen oder dieser Mensch auftaucht. Und das macht auch die Doku, finde ich, mit einem. Weil wir leben ja gerade, wir befinden uns für alle Zuhörerinnen 30 Jahre später im Jahr 2024. Es ist ein komischer Präsident in den USA gewählt worden und wir haben gerade keine Regierung, aber wir sitzen trotzdem noch hier. So, und man sieht das und man fühlt sich so ummantelt. Darf ich ummantelt sagen?
Jawohl.
Ja.
Oder ist das sehr melodramatisch?
Aber das sagt er ja auch in der Doku. Er sagt ja, er ist für sich optimistisch. Für Deutschland leider jetzt nicht so.
Weniger.
Das ist weniger. Aber ich glaube, das ist halt so krass an ihm. Ich glaube, dass er wirklich in allem irgendwie das Positive sehen kann und versucht zu sehen. Und das finde ich bemerkenswert. Also da würde ich gerne mir ein Stückchen von abschneiden, weil das würde ich gerne öfter hinbekommen.
Wo wir uns gerade so hier ummanteln. Man wird ja von den Figuren selbst ja auch im Mantel. Also wenn man die Doku durchguckt, man hat immer diesen Moment, 10-mal in dieser Doku mit, ah ja, stimmt, kenne ich, ach, wie schön.
Ja.
So ein selbst bei Horst Schlemmer ist ja am Ende eine traurige, liebenswerte Figur, die mir eigentlich irgendwie in den Arm nehmen will am Ende, wenn er dabei wäre, Millionär am Stuhl sitzt. Boah, also es ist
Günther ja auch diese Folge.
Der Harpe schafft es einfach, diese Figuren liebevoll zu gestalten.
Ja, und man findet den, also Horst Schlemmer ist ja eigentlich irgendwie auch eklig, also wenn man sich den anguckt, aber er ist nicht. Also er,
auch vom Gehabe.
Ja, aber trotzdem ist es, also es könnte jetzt, glaube ich, da habe ich noch gedacht, ist es, weil Harpe homosexuell ist, dass das irgendwie okay ist, dieses auch, das ist aber ein scharfer Hase und sowas.
Ja, ich glaube, das ist meine These auch, es kann
weil
nur
es Harpe
spielen.
Ist,
genau, du musst den Harpe kennen, damit du die Figur einordnen kannst.
Und
auch mit Uschi
okay
Blum,
da
habe ich auch der einzige Uschi Blum spielen können.
Ja, ja, das stimmt. Ja, ja, weil es Harpe ist, geht das. Ja, okay, das kann sehr gut sein.
Also eigentlich möchte ich nicht meine italienischen Künste unter Beweis stellen, die sind wirklich lausig. Aber was ich nicht wusste, ich versuche es mal vorzulesen. Si, la vita è tutta un quiz.
Das und Leben, das ganze Leben ist ein Quiz.
Und das wusste ich nicht. Und da pendelte ich so zwischen Enttäuschung und, ach nein, dann ist es so, es macht es ja trotzdem nicht schlechter. Das war eine Coverversion, das Lied gab es schon. Das ganze Leben ist ein Quiz, ist eine Coverversion von einem italienischen Lied irgendwie gewesen.
Ach krass,
ja.
Das wusste ich auch nicht.
Ja, und nun gehen wir ab zur Werbung für Mitropa.
Aber ich wollte noch was sagen, ist euch aufgefallen, dass Horst Schlemmer die Oma aus Kein Pardon zitiert?
Nein.
Das ist in der Doku, sagt er auch. Das ist, glaube ich, so relativ am Ende, wo er auf dem Schiff steht als Horst Schlemmer und sagt, das Leben rast ja nur so an einem vorbei.
Ach, stimmt, ja.
Und da dachte ich so, hör mal, da hat doch die Oma aus Kein Pardon gesagt.
Olli, kurze Frage noch zum Abschluss. Wann kann man die Doku gucken?
Am 9.12. um 20.15 Uhr im 1.
Und wenn man es nicht aushält?
Am 5. Dezember schon in der Mediathek der ARD.
Ja.
Letzte Frage von mir. Was meint ihr, wir saßen ja mit Harpe zusammen bei der Filmpremiere im Kino. Er saß ja eine Reihe hinter mir. Ich habe nichts gesagt.
Der Olli saß neben ihm.
Und steif wie ein Brett.
Und immer lachen, immer schön lachen.
Ja.
Meint ihr, der Harpe ist zufrieden mit der Doku? Meinst du, der hat hinterher die Augen zugemacht beim Abspann und fand es gut?
Also ich weiß ja nicht, wie das so was läuft. Im Business heute beim Fernsehen, da sind ja alle wahnsinnig, genauso wie früher bei Kein Pardon auch. Ich weiß nicht, ob der die abnehmen muss, aber ich glaube, man hat sich schon bewusst auch für die zwei, die die Doku gemacht haben, entschieden und der hat das in vertraute Hände gelegt.
Ich glaube, der fand die gut. Ja. Also wir waren ja bei der Filmpremiere und danach hat der ja noch kurz auf der Bühne gestanden und so. Der wirkte schon sehr beseelt, um das Wort nochmal zu nutzen.
Ummantelt auch.
Ich glaube, der war schon sehr zufrieden. Habt ihr euch auch dabei erwischt? Das fand ich nämlich auch witzig bei der Filmpremiere zu dieser Doku, dass auch um mich herum immer wieder Leute so versucht haben, rüber zu schielen, als sie wussten, wo er sitzt, während der Doku immer zu gucken, wie reagiert er denn? Man will es ja dann doch wissen, ne? Wie reagiert er denn? Und der war, also der saß da auch so, ich habe auch einmal rüber geguckt, jetzt oute ich mich, und er wirkte schon sehr beseelt. fand ich.
Du hast immer gesagt, guck da nicht so rüber, guck da nicht so rüber. Ah, wie so eine Mutter. Ja, ich finde es auch schön. Ich fände ja, kann stolz darauf sein, was er da geschafft hat. Das ist eine tolle Doku, 60
Jahre. Das ist auch richtig schön, oder? Du guckst so auf dein Leben, also dir wird dein Leben so in so einer Dokumentation so präsentiert, du kannst dir das so angucken und dann kannst du doch eigentlich nur stolz, beseelt, glücklich und mit einem sehr guten Gefühl da rausgehen. Also wenn ich schon aus so einer Doku, die noch nicht mal über mein Leben ist, sondern über sein Leben, so da rausgehe, wie muss das denn für einen selber sein?
Es ist wie gemacht für einen Montagabend vorm Fernsehen. Wie gemacht.
Die Doku kommt zur richtigen Zeit.
Also ich würde einschalten.
Ich auch. Bist du dabei? Sollen wir uns die zusammen angucken?
Zusammen.
Wir fragen mal Harper, ob er vorbeikommt.
Der kommt bestimmt
vorbei, der liebt sein Publikum.
Oh, wenn der Harper kommt, dann bereiten wir schön was zum Geburtstag vor. Das wusste ich nämlich gar nicht. Es ist nämlich nicht nur so, dass die Reportage anlässlich seines Geburtstags zum 60. erscheint, sondern tatsächlich, wenn sie rauskommt, ist sein Geburtstag. Ist das nicht toll? Guck mal, Laura Olli, ich habe ja extra schon Kuchen gebacken. Schau mal, schöne Torte habe ich gebacken. Guck, mit seinem Namen drauf und seinem Gesicht und einem gekneteten Hasen. Wegen keinem Pardon. Was sagt ihr denn, hm?
Kerkeling mit E.
Danny, du machst nur Fehler.
Ich freue mich auf die Doku. Schön, dass wir hier waren. Danke, Olli.
Danke, Olli. Danke, Laura. Danny. Danke, alle.
Und danke, Harpe.
Danke, Harpe.
Danke, Harpe.
Ich reagiere auf beides. Ich reagiere auf Hans. Ich reagiere auf Peter. Ich reagiere auch auf Harpe. Nur auf Harpe. Da reagiere ich nicht. Ich bin der HP. Oder der Hans. Oder der Peter. Oder der Hans-Peter. Auch der Willi. Das ist mein dritter Name.